Deutschlandfunk, 23.10 Uhr, die Verkehrslage. A7 Flensburg Richtung Hannover zwischen Hamburg-Bahrenfeld und Hamburg-Waltershof. 7 Kilometer stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Und A45 Hagen Richtung Gießen zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord. 2 Kilometer Stau, auch hier wegen einer Baustelle.
Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio und allen wichtigen Berichten und Informationen des heutigen Tages. Willkommen zu dieser Sendung. Keine Atempause für Heiko Maas. Nach einem arbeitsreichen Wochenende ging es heute für den deutschen Außenminister weiter mit einem strammen Programm. In Brüssel ein Treffen mit seinen europäischen Amtskollegen. Es ging um die weitere Umsetzung der Ergebnisse der Berliner Libyen-Konferenz. Wir berichten gleich zu Beginn. Außerdem heute eine Studie zur wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich. Auch in Deutschland geht die Schere immer weiter auseinander. Fragen dazu an die Berliner Soziologin Jutta Almendinger. Und wir berichten unter anderem über die Sorge vor der Ausbreitung einer neuen Lungenkrankheit in China. Und in Norwegen ist die Regierung im Streit um eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin zerbrochen. Wer heute die Kommentarspalten der internationalen Presse studiert, kann dort meist viel Lob lesen über die deutsche Rolle bei der Berliner Libyen-Konferenz. Anders als so oft in der Vergangenheit habe die Bundesregierung diesmal Führungsverantwortung übernommen bei der Suche nach einer Lösung für eine schwierige internationale Krise. Dennoch, in den Applaus über die Ergebnisse mischt sich die Skepsis, ob in Berlin nun tatsächlich der Weg zu einer dauerhaften Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland gefunden wurde. Eine Sorge, die auch von den europäischen Außenministern bei ihrem Treffen in Brüssel geteilt wurde. Von dort Bettina Klein.
Die Ergebnisse der Berliner Libyen-Konferenz wurden umfänglich begrüßt, so Außenminister Heiko Maas nach dem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel.
Es ist wichtig, weil wir die Europäische Union in den weiteren Prozess jetzt einbinden wollen. Auch die Europäische Union muss und soll eine Rolle spielen. Das ist auch der Wunsch des Außenbeauftragten und das halte ich auch für richtig.
Zunächst geht es aber darum, so Maas, aus der brüchigen Waffenruhe, die wir haben, einen richtigen Waffenstillstand zu machen. Das soll nun im 5+5-Format, also in Gesprächen zwischen den beiden Kriegsparteien mit je 5 Teilnehmern Thema sein. Erst dann werde darüber geredet, wie die Einhaltung kontrolliert werden kann. Ob es neue oder alte Missionen geben wird, könne man noch nicht entscheiden. Im Februar soll das noch einmal auf den Tisch gelegt werden, so der deutsche Außenminister.
Im Moment findet eine Debatte statt, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen. Wir brauchen erst einmal einen Waffenstillstand, den man sichern kann und kontrollieren kann, bevor man die Maßnahmen beschließt, die zur Sicherung dann geeignet werden. Die Hauptarbeit liegt jetzt bei den Vereinten Nationen.
Zur Diskussion um eine Wiederaufnahme der Mission Sophia, die auch Maas angeregt hatte, sagte er heute.
Habe ich ja gar nicht gesagt, dass ich optimistisch bin oder dass sie überhaupt funktionieren wird, sondern es wird ein breites Instrumentarium debattiert werden, was die Europäische Union tun kann, was geeignet ist. Dafür müssen aber erst die Voraussetzungen in Libyen geschaffen werden.
Es müsse zuerst auch mit den Organisationen der Afrikanischen Union und der Arabischen Liga darüber gesprochen werden. Europäische Truppen nach Afrika, das so Maas, sei keine gute Idee, ohne die betroffenen Länder der Region dabei mit einzubeziehen. Der italienische Außenminister hat nicht ausgeschlossen, dass die Mission Sophia künftig wieder das Waffenembargo überwachen könnte. Insgesamt gibt es offenbar den politischen Willen, die Mission wiederzubeleben. Deren ursprüngliches Mandat war von Anfang an die Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen und die Rettung von Flüchtenden auf dem Meer. Wenn sie wiederbelebt wird, dann aber nicht deswegen, sondern wegen der dringenden Notwendigkeit, den Waffenzufluss zu kontrollieren, stellte der Außenbeauftragte Josep Borrell am Nachmittag klar.
We are not going to revive Operation Sophia for that reason, but for the urgent need of a control of armed flow.
Wobei die Waffen nicht nur über das Meer, sondern auch auf dem Landwege durch die Wüste nach Libyen gelangen, betonte Borrell. Wie und in welcher Form Sophia wieder auferstehen soll oder in welcher anderen Art und Weise die Europäische Union sich an der Umsetzung der Berliner Beschlüsse beteiligen könnte, das wird nun in den diplomatischen Gremien in Brüssel diskutiert. Vorschläge sollen dem nächsten Außenrat im Februar präsentiert werden. Libyen stand heute nicht formal, sondern unter Aktuelles auf der Tagesordnung, ein formaler Grund, weshalb dazu keine Entscheidungen getroffen wurden.
There is no concrete decisions, but a long discussion.
Keine Entscheidung, aber lange Diskussionen. Berlin habe ein Momentum hineingebracht, ein großer Erfolg für die deutsche Diplomatie, so Josep Borrell.
That has brought a unique momentum into the efforts of getting closer to a political solution. I think it's a big success of the German diplomacy.
Entscheidend wird nun auch sein, in welcher Form die Vereinten Nationen und der Weltsicherheitsrat sich hier einbringen und ob der etwa eine Überwachungsmission des Waffenstillstandes beschließt. In einem solchen Rahmen wäre eine EU-Beteiligung eher wahrscheinlich. Eine Koalition der Willigen hat sich heute bei einer ganz anderen Frage gefunden. Mehrere europäische Staaten, darunter auch Deutschland, wollen sich an einer EU-geführten maritimen Überwachungsmission in der Straße von Hormuz beteiligen. Keine EU-Ratsentscheidung, aber doch begrüßt vom Hohen Repräsentanten Josep Borrell.
Informationen von Bettina Klein. In Davos, vor der malerischen Kulisse der Schweizer Alpen, trifft sich in dieser Woche die globale Elite. 3000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die Reichen und die Mächtigen Seite an Seite, 4 Tage lang Gespräche und Diskussionen über die großen Themen unserer Zeit. Ein Treffen, das für manche Kritiker aus der Zeit gefallen scheint und dennoch auch bei der 50. Auflage für große Aufmerksamkeit sorgt. Eine Gelegenheit auch für Nichtregierungsorganisationen, mit ihren Themen an die Öffentlichkeit zu gehen. Heute präsentierte die Hilfsorganisation Oxfam eine Studie über die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. Karl-Dietrich Meurer berichtet.
Extremen Reichtum steht große Armut gegenüber. Darauf macht Oxfam nicht zum ersten Mal aufmerksam. Doch laut der Studie der Entwicklungshilfeorganisation gab es im letzten Jahr eine weitere Konzentration der Vermögen an der Spitze. 1% der Menschheit gehören demnach 45% des globalen Vermögens. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung besitzt gemeinsam nicht einmal 1% des globalen Vermögens. Amitav BH von Oxfam International sagte vor Beginn des Weltwirtschaftsforums im Schweizer Davos:
Now.
Jetzt haben wenige Milliardäre mehr Reichtum als 4,6 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Das ist eine Ungleichheit, auf die wir schauen. Und dabei muss man im Blick haben, dass fast die Hälfte der Weltbevölkerung weniger als $5,50 pro Tag zum Leben hat. Bei Oxfam spricht man von einer Ungleichheitskrise. Die großen Verlierer seien dabei Frauen, erläutert Ellen Ehmke von Oxfam Deutschland.
Sie verdienen im Durchschnitt weniger, sie haben weniger Vermögen und sind häufiger von Armut betroffen. Und ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass Frauen vor allem unbezahlte Pflege- und Fürsorgearbeit leisten, sich um Angehörige und Kinder kümmern.
Frauen und Mädchen in aller Welt leisten jeden Tag mehr als 12 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit. Oxfam rechnet vor, würde man den Frauen für diese Arbeit auch nur den Mindestlohn zahlen, dann entspräche das einem Gegenwert von über 11 Billionen US-Dollar pro Jahr. Das sei 24 Mal mehr als der Umsatz der Technologieriesen Apple, Google und Facebook zusammen. Die Ungleichheit, unter der Frauen zu leiden haben, sei weltweit zu beobachten, auch in Deutschland, so Ellen Ehmke.
Mit Blick auf Geschlechtergerechtigkeit schneidet Deutschland sehr schlecht ab. Wir haben einen der größten Gender Pay Gaps, das heißt, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ist sehr groß. Frauen verdienen 21% weniger als Männer. Und auch hier ist eine zentrale Ursache, dass Frauen sehr viel mehr unbezahlte Pflege- und Fürsorgearbeit leisten als Männer. Im Durchschnitt 1,5 Stunden mehr täglich.
Die Entwicklungshilfeorganisation fordert massive Investitionen in öffentliche Infrastruktur, die Frauen und Mädchen von unbezahlter Pflege- und Fürsorgearbeit entlasten. Es gebe einen Bedarf an mehr Bildungsangeboten, mehr Kinderbetreuung, besserer und professionellerer Pflege von alten und kranken Menschen. Eine gerechtere Verteilung von Erziehungs- und Betreuungszeiten sei möglich. Gleiches gelte für den Abbau der Ungleichheit bei den Vermögen. Amitav BH von Oxfam International sagt auch, wie diese Vorschläge finanziert werden sollen. Wir können nicht mit diesem schiefen System fortfahren, das die Reichen und die Supereliten begünstigt. Das muss sich komplett ändern. Und das kann sich ändern, wenn die Regierungen dafür sorgen, dass jeder die richtigen Steuern zahlt. Man kann nicht mit einem System fortfahren, in dem die Unternehmen letztlich weniger Steuern zahlen als die Bürger.
Soweit der Bericht von Karl-Dietrich Meurer. Und am Telefon nun die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, die Soziologin Jutta Almendinger. Guten Abend, Frau Professor.
Einen schönen guten Abend Ihnen.
Reich und arm, das gab es schon immer in der Menschheitsgeschichte, Frau Professor. Wie naiv ist es von Oxfam, diese historische Tatsache heute an den Pranger der Weltöffentlichkeit zu stellen?
In keiner Weise naiv, sondern absolut notwendig. Und die Punkte, die hier jetzt adressiert werden, natürlich auch und insbesondere durch Deutschland in einer guten Entwicklungshilfe steuerbar.
Ist es denn tatsächlich neu, wenn Oxfam heute vorrechnet, in unserer Welt werden die Reichen immer reicher?
Das ist nicht neu, aber die Neuigkeit schützt ja nicht, oder das Bekannte schützt ja nicht davor, dass man nicht tätig wird.
Nun sind Konzerne und ihre Manager ja auch diejenigen, die viel Verantwortung tragen und dafür sorgen, dass viele Menschen Lohn und Arbeit finden. Ist es ungerecht, wenn diese hohe Verantwortung, diese große Verantwortung auch gut und vielleicht immer besser bezahlt wird?
Nun, Menschen in Deutschland, wenn wir jetzt mal bei Deutschland bleiben, obgleich sich Oxfam ja an eine internationale Bevölkerung richtet, an arme und reiche Länder. Wenn wir in Deutschland bleiben, dann wird anerkannt, dass wer mehr arbeitet, wer verantwortungsvollere Tätigkeit macht, auch mehr verdient. Das ist unbefragt. Aber das Ausmaß der ungleichen Bezahlungen, insbesondere das Ausmaß des ungleichen Vermögens, geht so weit auseinander, dass es auch von den Menschen nicht mehr akzeptiert wird. Und wenn man das jetzt international sieht, wird das so gespenstig und durch den Klimawandel nochmal verstärkt, dass so ein Aufruf wie Oxfam ihn jetzt getätigt hat vor Davos mehr als notwendig ist.
Sie sprechen über Deutschland, aber Frau Professor, bei uns ist ja und in anderen europäischen Gesellschaften ist ein gesunder Mittelstand ja durchaus präsent. Dieser Mittelstand kann gut von seiner Arbeit leben. Ist das ein Kennzeichen unserer Wohlstandsgesellschaft? Hier laufen die Dinge für die Menschen noch recht gut. Man kann von seiner Arbeit leben, seine Familie ernähren und viele Dinge sich leisten.
Darf ich mal diesen Mittelstand etwas auseinandernehmen und zunächst mal uns anschauen lassen, wie sich das Einkommen und das Vermögen von Männern und Frauen ungleich verteilt. Auch darauf macht ja Oxfam aufmerksam. Und das ist ja etwas, was durchaus auch in Deutschland eine der drängenden Fragen ist. Wenn Sie sich beispielsweise die Rentenzahlungen anschauen von Männern und Frauen, so sehen Sie, dass Frauen 46% weniger Rente als Männer bekommen. Und das ist in der Mittelschicht genauso. Sie sehen, dass Frauen 52% mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer verrichten. Und dass sie pro Tag 1,5 Stunden mehr arbeiten als Männer. Also insofern ist das kein Problem, welches wir in die Ferne zu transportieren haben, sondern das Problem liegt ja bei uns und ist tagtäglich vorhanden.
Wie sinnvoll ist denn diese Unterscheidung Männer, Frauen, unterschiedliche Einkommen? Geht es nicht in den meisten Fällen um ein Familieneinkommen, ein Familienvermögen? In den meisten Fällen arbeitet man ja für einen gemeinsamen Topf.
Das ist schon ein Stück gut. Und dann schauen Sie sich mal bitte die Scheidungszahlen an und dann schauen Sie sich an, was das Unterhaltsrecht dann besagt. Und wenn Sie sich Armut anschauen und die Armut insbesondere von Frauen mit Kindern, so ist das ganz oft dadurch geschuldet, dass eine temporäre Familie aufgelöst wird und Frauen, die dann die Sorge von Kindern übernehmen wollen und zu übernehmen haben in sehr vielen Fällen, eben dastehen und nichts mehr haben. Insofern sollte man sich nicht täuschen lassen von einer zeitweise durchaus gegebenen Umverteilung, die ich gar nicht in Abrede stellen möchte.
Aber geht die Entwicklung, Frau Almendinger, nicht in die andere Richtung? Hausarbeit, Kinderbetreuung, moderne Männer übernehmen ja in unseren Gesellschaften zumindest einen Teil dieser Aufgaben.
Wenn Sie sich beispielsweise anschauen, wie viele Monate Väter aussetzen, Erziehungsarbeit leisten nach der Geburt ihrer Kinder, so ist das nach wie vor sehr, sehr wenig. Wir sehen im Durchschnitt sogar, dass Väter mehr Stunden erwerbstätig sind. Frauen, wenn sie Mütter werden, natürlich wesentlich weniger. Dies hat sich nach wie vor gehalten. Wenn Sie sich die Teilzeiterwerbstätigkeit von Männern anschauen, so ist die extrem viel niedriger als die hohe Teilzeiterwerbstätigkeit von Frauen. Wenn Sie sich die Unterbrechungen insgesamt auch für die Pflege von Eltern anschauen, sehen Sie die gleichen Unterschiede. Andererseits könnte ich ja überhaupt nicht auf diesen großen Rentenunterschied aufmerksam machen und auch nicht auf die großen, wie man das so schön in Englisch sagt, diesen Care Gap.
Was sind die Gründe, dass sich das nur so langsam ändert, dass es immer noch diese traditionelle Rollenverteilung gibt, auch in unserer Gesellschaft hier in Deutschland?
Ja, Sie nennen ja das richtige Stichwort. Traditionell heißt, dass die Kulturen so gesetzt sind. Wir haben einen Sozialstaat, der tatsächlich auf ein Erwerbseinkommen zielt, gestützt und unterstützt durch Ehegattensplitting beispielsweise, unterstützt und gestützt durch gemeinsame Versicherungen, Mitversicherungen des jeweils anderen Teiles. Das hat auch sehr, sehr lange geklappt, aber irgendwann wollten Frauen eben auch ihre Bildung umsetzen. Irgendwann mussten sie das auch. Ich habe eben schon auf die Änderung des Unterhaltsrechts verwiesen. Und jetzt muss es zu zweierlei kommen. Einerseits das, was auch Oxfam in dieser internationalen Studie gefordert hat, nämlich der Umverteilung von Arbeitszeit, die bezahlt ist und die unbezahlt ist, zwischen Männern und Frauen. Und auf der anderen Seite durch eine Umverteilung des reichen Deutschlands hin zu anderen Ländern, das heißt eine andere Aufstellung der Entwicklungspolitik, sodass wir viel mehr und einen viel größeren Anteil unserer Entwicklungsausgaben in die Bildung, auch in die Kinderbetreuung in den ärmeren Ländern legen und auch Frauenrechte, insbesondere in den ärmeren Ländern, unterstützen.
Oxfam hat ja einen weiteren Vorschlag, zusätzliche Abgaben für Superreiche. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag? Ist das der richtige Weg, eine Zwangsabgabe?
Nun, wir sehen historisch, dass wir wesentlich größere Steuern auf Vermögen schon hatten. Das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für Frankreich, das gilt auch für die USA. Insofern kann man sich durchaus vorstellen, höhere Abgaben auf sehr hohe Vermögen zu leisten und auch höhere Abgaben für sehr hohe Steuern.
Sie haben eingangs erwähnt, es gibt in vielen Gesellschaften eine wachsende Unzufriedenheit mit dieser Schere zwischen Arm und Reich aufgrund dieser sozialen Ungleichheit. Umgekehrt wird in den USA ein Multimilliardär, Donald Trump, zum Präsidenten gewählt. Und auch in anderen Ländern gibt es ja Superreiche, die nicht nur reich sind, sondern dann auch mächtig in der Politik. Hat Reichtum für viele Menschen auch eine besondere Faszination?
Das mag sein und das ist natürlich auch darin begründet, dass wir immer mehr, und das ist in Amerika symptomatisch, aber auch in Deutschland sehen wir diesen Trend, uns selbst verantwortlich machen für unsere Armut, für unser geringes Einkommen. Wenn man die Leute fragt, ist das Einkommen, welches sie verdienen, gerecht? Ist das sozusagen das, was ihnen zusteht? Sagen ja nach wie vor sehr viele ja. Sie sehen nicht, dass beispielsweise das Bildungssystem Kindern, die aus unterschiedlichen Schichten kommen, ganz unterschiedliche Chancen geben. Sie sehen nicht, dass wenn man in unterschiedlichen Firmen ist, ganz unterschiedliche Möglichkeiten der Weiterbildung haben. Das heißt, sie drücken die Strukturen, die diese Ungleichheit erzeugen, immer ein bisschen weit weg und machen sich selbst verantwortlich. Sie suchen also bei sich sozusagen das Übel. Und das führt dann in der Tat auch zu einer Toleranz, die oder zu einer Beschwichtigung von sozialen Problemlagen, die dann zu solchen auch politischen Wahlverhalten führen.
Die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, Jutta Almendinger. Wir haben das Gespräch aus Termingründen vor unserer Sendung aufgezeichnet. Mehr und bessere Betreuung für unsere Kinder, eine zentrale Forderung von vielen Seiten, wir haben es gerade gehört, verbunden oft mit deutlicher Kritik an der deutschen Politik. Doch es bewegt sich durchaus etwas auch bei uns. Der geplante Ausbau der Ganztagsplätze an Grundschulen gehört zu den teuersten familien- und bildungspolitischen Vorhaben der Großen Koalition. Heute dazu eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Sie dürfte viele Verantwortungsträger gelassener in die Zukunft blicken lassen. Einzelheiten von Claudia van Laak.
Die flächendeckende Ganztagsgrundschule, eine teure Angelegenheit. Bis zu 7 Milliarden Euro werden für den Bau neuer Mensen- und Hortgebäude benötigt. Dazu kommen Personal- und Betriebskosten. Noch einmal bis zu 4 Milliarden Euro jährlich, so die Berechnungen. Sind diese Ausgaben volkswirtschaftlich sinnvoll? SPD-Bundesfamilienministerin Franziska Giffey geht davon aus,
wenn man diesen Schritt geht, wenn wir ausbauen im Bereich der Ganztagsbetreuung, dass dann tatsächlich auch sich das rentiert und dass zu einem großen Teil sich die Kosten auch oder das, was der Ganztag kostet, eben auch selbst finanziert.
Die Steuereinnahmen und die Einnahmen in der Sozialversicherung werden steigen, die Ausgaben des Staates für Sozialleistungen sinken, so prognostiziert es das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, der IW. Je nachdem, wie stark die Erwerbstätigkeit von Frauen durch die Ganztagsbetreuung ihrer Kinder zunehme, erhalte der Staat 1 bis 2 Milliarden Euro jährlich mehr. Katharina Spieß vom DIW.
Dadurch haben wir auch so große fiskalische Mehreinnahmen, weil es ja nicht nur darum geht, dass Frauen, die bisher nicht im Arbeitsmarkt sind, jetzt in den Arbeitsmarkt eintreten, sondern es wird auch darum gehen, dass Frauen, die bereits teilzeiterwerbstätig sind, ihre Arbeitszeit ausdehnen.
Katharina Spieß prognostiziert, dass mit dem Ausbau der Ganztagsschule besonders alleinerziehende Mütter in Westdeutschland verstärkt arbeiten gehen werden. Im Westen ist der Nachholbedarf in puncto Ganztag besonders groß. Nicht nur kurzfristig, auch langfristig sei die Ganztagsbetreuung volkswirtschaftlich sinnvoll. Wenn Mütter künftig mehr arbeiteten, stiegen auch ihre Renten an, die Gefahr der Altersarmut sinke. Außerdem, die Mütter, die nur kurz aus ihrem Beruf aussteigen, verfügen über höhere Einkommen als Mütter, die sich sehr lange ausschließlich um ihre Kinder kümmern. SPD-Familienministerin Franziska Giffey sind die wirtschaftspolitischen Argumente bei der Einführung der Ganztagsbetreuung allerdings weniger wichtig. Ihr ist die Ganztagsschule ein soziales und gesellschaftlich relevantes Anliegen. Gerade für Kinder in sozialen Brennpunkten sei die Ganztagsschule ein Segen, so Giffey.
Die können sich entwickeln, die haben eine vernünftige Ferienbetreuung, die sind in einer völlig anderen Ausgangsposition. Und das muss unser Hauptantrieb sein. Das ist der Hauptantrieb. Und wissen Sie was, da ist mir jeder einzelne Euro, selbst wenn der sich hier überhaupt nicht rentieren würde volkswirtschaftlich, dann würde ich sagen, mir ist jeder einzelne Euro wert.
Giffey argumentiert auch bildungspolitisch. Sie berichtet von ihren Erfahrungen als Bürgermeisterin von Berlin-Neukölln. Bereits dort habe sie sich für den Ganztag eingesetzt.
Weil ich gesehen habe, dass wir plötzlich bei einer Grundschule, die im sozialen Brennpunkt mit über 95% Kindern in sozial schwierigen Verhältnissen waren, wir haben die umgewandelt zu einer gebundenen Ganztagsschule und plötzlich hatte ich eine viel, viel höhere gymnasial empfohlene Kinderquote. Mein Hauptargument ist, dass die Kinder, die in schwierigen Verhältnissen leben, die sind doch nicht dümmer geboren, die sind doch nicht weniger talentiert, aber wir müssen sie ausdrücklich und mehr fördern.
Noch sind die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung der Ganztagsgrundschule nicht beendet. 2 Milliarden Euro vom Bund reichen den Ländern nicht aus, zumal das Geld nur für Gebäude ausgegeben werden darf. Der Bund solle sich auch an den laufenden Betriebskosten beteiligen, so eine Forderung der Länder.
Claudia van Laak. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Die Weltwirtschaft wird sich in diesem und im nächsten Jahr erholen, so die Prognose des Internationalen Währungsfonds IWF heute in Davos. Sabina Fritz.
Das Wachstum ist eine Schnecke, so die neue IWF-Chefin Kristalina Georgieva. Sie sieht zwar bessere Zeiten für die Weltwirtschaft aufziehen, eine Wende sei aber noch nicht in Sicht, so die IWF-Chefin, die seit vergangenem Herbst für die stabilen Finanzen in der Welt zuständig ist. Sie ist einen Tag vor der offiziellen Eröffnung nach Davos gereist, um einen Überblick der Weltlage zu geben. Gründe für den vorsichtigen Optimismus sind das Teilabkommen zwischen den USA und China, das zinslose Geld, das überall verfügbar ist, und der wohl nun doch geregelte Austritt der Briten aus Europa. Aber es gibt nach wie vor Risiken. Der IWF nennt dazu unter anderem die weltweiten Proteste gegen soziale Ungerechtigkeit und den Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Morgen wird Präsident Trump in Davos sprechen und die knapp 3000 Teilnehmer werden sehr genau zuhören, was er zu den Konfliktpunkten sagen wird. Am Ende gab IWF-Chefin Georgieva den Teilnehmern in Davos noch mit auf den Weg: Arbeitet zusammen. Das ist bei zahlreichen Regierungschefs, Vorstandsvorsitzenden und Klimaaktivisten allerdings leichter gesagt als getan.
Eine Kommission des italienischen Senates hat heute für die Aufhebung der Immunität des ehemaligen Innenministers Salvini gestimmt. Christina Auerbach.
Es klingt paradox, aber am Ende machten die Vertreter seiner eigenen Partei den ersten Schritt zu einem möglichen Prozess gegen Matteo Salvini, den ehemaligen Innenminister Italiens. Sie stimmten für die Aufhebung seiner Immunität. Salvini hatte sie zuvor dazu aufgefordert, denn er habe vor der Justiz keine Angst. Wenn ich ins Gefängnis muss, weil ich mein Land verteidigt habe, dann gehe ich mit erhobenem Kopf, twitterte er. Salvinis Gegner werfen ihm vor, sich als Opfer von Justiz und Politik zu stilisieren, um bei den Regionalwahlen kommendes Wochenende besser abzuschneiden. Salvini soll der Prozess gemacht werden wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch, weil er letzten Sommer als Innenminister 4 Tage lang über 100 aus Seenot gerettete Menschen nicht an Land gelassen hat. Sie waren an Bord eines Schiffes der italienischen Küstenwache. Ob der Prozess gegen den ehemaligen Innenminister wirklich kommt, ist allerdings noch nicht klar. Im Februar muss der Senat die Aufhebung der Immunität noch in einer Plenarsitzung bestätigen. Erst danach könnte der Prozess beginnen.
Im Rennen um die Nominierung der Demokraten für die US-Präsidentenwahl hat heute die einflussreiche Tageszeitung The New York Times eindeutig Position bezogen. Antje Passenheim.
In einem Leitartikel erklärt die Zeitung ihre Unterstützung gleich für 2 Frauen, die linksgerichtete Kandidatin Elizabeth Warren und die eher gemäßigte Amy Klobuchar. Mit den beiden Senatorinnen habe sich das Blatt für die 2 fähigsten Anwärterinnen der Partei entschieden, ohne sich auf eine politische Richtung festzulegen. Die Autoren schreiben, viele Wähler der Demokraten sorgen sich vor allem darum, wer Herrn Trump besiegen kann. Die Frage sei gerechtfertigt, ob das demokratische System der USA im Grunde kaputt sei. Anders als in Deutschland sind Wahlempfehlungen von Zeitungen für einen bestimmten Kandidaten in den USA üblich. Die New York Times gehört neben der Washington Post zu den einflussreichsten überregionalen Tageszeitungen. Bei der vergangenen Wahl hatte die Times die Demokratin Hillary Clinton unterstützt, davor John Kerry und Al Gore. Jedes Mal setzte sich der oder die Auserwählte am Ende des Nominierungsrennens als demokratischer Kandidat durch, wurde aber nicht Präsident.
Fast genau 40 Jahre nach einem der größten Kunstdiebstähle der DDR sind 5 gestohlene Gemälde wieder zurück in Gotha. Michael Hesse.
Sie sind wieder daheim. Maßgeblich hatte Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch dazu beigetragen. Er sei beglückt, dass die Gemälde wieder da seien. Fast 1,5 Jahre hatte Kreuch abseits der Öffentlichkeit daran gearbeitet. Im Juli 2018 waren anonyme Personen an ihn herangetreten, um die Bilder zu verkaufen. Mithilfe der Ernst von Siemens Kunststiftung konnten die Schätze geprüft und wieder zurückgeholt werden. In der oberen Etage des Herzoglichen Museums werden die 5 Gemälde nun für 1 Woche ausgestellt. Danach sollen sie auf Schloss Friedenstein intensiv untersucht und restauriert werden. Direktor Tobias Pfeiffer-Helke kündigte an, dass sich die Stiftung dafür Zeit nehmen werde. Die Kosten konnte er derzeit noch nicht einschätzen. Thürings Kulturstaatssekretärin Babette Winter hat zugesagt, dass sich der Freistaat beteiligen wird. Winter hat aber auch dafür geworben, private Mittel bereitzustellen. Für das Jahr 2021 ist eine umfassende Ausstellung auf Schloss Friedenstein geplant. Dabei sollen auch die Hintergründe des Diebstahls und der zwischenzeitliche Verbleib der Gemälde aufgezeigt werden. Für den Rückerwerb hat die Stadt Gotha kein Geld bezahlt. Der Versicherungswert der 5 Werke wird mit etwa 4 Millionen Euro angegeben.
Er war das Gesicht einer der populärsten deutschen Fernsehserien. Josef Hannesschläger, der Rosenheim-Cop. Nun ist der bayerische Schauspieler im Alter von nur 57 Jahren gestorben. Sabine Schmalhofer.
Es war die Rolle seines Lebens. Als Kriminalhauptkommissar und Landwirt Corbinian Hofer ermittelte er in der Serie die Rosenheim-Cops.
Kripo Rosenheim.
Josef Hannesschläger, ein Bayer durch und durch.
Natürliche Vitamine braucht der Mensch. Bayerische Vitamine.
Bayerische Vitamine?
Weißwurst, Leberkäse, Brezen.
Seine Karriere hatte Josef Hannesschläger auf der Theaterbühne begonnen. Der gelernte Koch nahm zunächst privaten Schauspielunterricht, wurde dann schnell ein gefragter Theaterschauspieler, war auf bayerischen Bühnen, vor allem in München und Landshut, zu sehen. Im Sommer 2018 heiratete er seine große Liebe, die Münchnerin Bettina Geier. Kurze Zeit später bekam er die Diagnose Krebs. Bereits geplante Produktionen musste der Schauspieler absagen. Am Ende verlor Josef Hannesschläger den Kampf gegen die schwere Krankheit.
Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, Ulla Herrmann.
Die New Yorker Börse und wichtige Behörden in den USA blieben wegen eines Feiertages geschlossen. Von daher fehlte am Frankfurter Aktienmarkt der rechte Schwung. Der DAX schaffte den Sprung über seine bisherige Bestmarke von knapp 13.600 Punkten nicht. Er schloss lediglich 22 Punkte höher auf 13.548. Lufthansa-Passagiere dürfen aufatmen. Die Kabinengewerkschaft UFO hatte am Wochenende weitere Streiks der Flugbegleiter angekündigt. Denn im Tarifkonflikt war bereits der dritte Schlichtungsversuch gescheitert. Am Nachmittag kam dann die Entwarnung. Bei der Lufthansa droht vorerst kein Arbeitskampf. Die zerstrittenen Parteien versuchen sich wieder anzunähern. Anleger blieben dennoch vorsichtig. Lufthansa-Aktien ragten mit Verlusten von 2% heraus. Mit zu den Schlusslichtern im DAX zählten auch die Deutsche Bank und die Commerzbank im kleineren MDAX. Die Deutsche Bank wird Ende des Monats ihre Bilanz vorlegen. Branchenkenner rechnen mit einem enttäuschenden Ergebnis. Ohnehin werden die deutschen Institute zunehmend von US-Konkurrenten abgehängt. Für die Deutsche Bank gab es zudem noch negative Kommentare von Analysten. Anders hingegen Wirecard. Der Münchner Bezahldienstleister bietet eine neue App für chinesische Studenten an, die außerhalb des Riesenreichs studieren. Das wurde an der Börse honoriert. Wirecard-Aktien verbesserten sich an der DAX-Spitze um 1,5%.
Der Bundestag muss wieder kleiner werden. Das ist politischer Konsens. Doch die dafür notwendige Wahlrechtsreform ist hoch umstritten. Seit Jahren läuft die Debatte, ohne dass es nennenswerte Fortschritte gibt. Jede Partei sucht den eigenen Vorteil. Auch heute ging die Diskussion weiter. Aus Berlin dazu Mirjam Meinhardt.
Einfach nur die Zahl der Wahlkreise verringern, damit künftig weniger Abgeordnete im Deutschen Bundestag sitzen. Das sei mit der CSU nicht zu machen, bekräftigte Stefan Müller, parlamentarischer Geschäftsführer bei der Vorstandsklausur in München.
Wir wollen eine wirkliche Verkleinerung des Bundestages. Das erreichen wir nur dadurch, dass wir eine Obergrenze bei den Bundestagsmandaten festlegen und eben nicht einfach nur über eine Reduzierung der Wahlkreise.
Grüne, Linke und FDP hatten sich zu einem eigenen Kompromiss zusammengefunden. Die Idee, der einzelne Wahlkreis wird größer, dadurch verringert sich die Zahl der Kreise und damit auch die der direkt gewählten Abgeordneten. Denn weniger Direktmandate hieße, es muss weniger ausgeglichen werden, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewonnen hat, als ihr im Verhältnis zustehen. Aus dem CDU-Vorstand waren am Wochenende Sympathien für den Vorschlag bekannt geworden. Aber die Signale hatten kaum die Öffentlichkeit erreicht, schon hagelte es Kritik, auch aus der CDU selbst. Dass etwas passieren muss in Sachen Wahlrecht, da sind sich die Fraktionen im Bundestag größtenteils einig. Nach der nächsten Bundestagswahl könnten ohne Reform sonst 800 Abgeordnete im Parlament sitzen. Nur 598 sieht das Bundeswahlgesetz vor. Schon für die jetzt vertretenen 709 Mandatsträger musste angebaut werden. Politische Prozesse werden langwieriger und es kostet viel Geld. Der Bundesrechnungshof hat erklärt, dass der Etat des Bundestags 2020 erstmals mehr als 1 Milliarde Euro brauche. Mehr als 2/3 der Kosten entfallen auf das Personal, wesentlich geprägt durch die Größe des Bundestags. Deshalb hat auch die erste parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Hasselmann, kein Verständnis mehr, dass sich die Regierungskoalition nicht bewegt.
Das Trauerspiel ist ja, dass jede Menge Vorschläge in der Welt sind. Und bei all den Vorschlägen sagt die Union im Moment nein und die SPD hat keine Position.
Und auch Linken-Parteivorsitzender Bernd Rieksinger glaubt nach den widersprüchlichen Signalen nicht, dass sich die Union auf den Vorschlag der Opposition zubewegt.
Die CSU will natürlich nicht die Wahlkreise verkleinern. Sie will ihre Direktmandate weiterhin behalten. Deswegen vermute ich, dass die CDU das nicht wirklich hinkriegen kann, weil ihr da die CSU im Wege ist.
Tatsächlich aber könnte es auch nicht nur an der Union liegen, dass dieser Vorschlag keine Mehrheit bekommt. Auch für die SPD ist eine Veränderung bei den Wahlkreisen, zumindest für die nächste Bundestagswahl 2021, offenbar keine Option. Das erklärt der erste parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider.
Da schließen wir ja Sozialdemokraten aus, dass wir an der Anzahl der Wahlkreise in Deutschland etwas ändern wollen. Wir haben in der Fraktion Klarheit, dass wir in dieser Legislaturperiode eine Wahlrechtsreform machen, die dafür sorgt, dass wir den nächsten Bundestag kleiner haben als den jetzigen, die den Zweitstimmenproporz abbildet und die bei der Anzahl der Wahlkreise, das heißt der Nähe des Bürgers zu seinem Abgeordneten, gleich bleibt. Und dafür gibt es Instrumente. Das ist noch nicht so ganz einig, aber ich bin zuversichtlich, dass das klappt.
Im März beginnen die Vorbereitungen für die nächste reguläre Bundestagswahl. Ist die Einigung bis dahin nicht gefunden, ist es zu spät, Wahlkreise neu zuzuschneiden.
Für den Deutschlandfunk aus Berlin, Mirjam Meinhardt. Werden bei uns in Deutschland Minderheitsregierungen bislang als instabile Konstrukte verpönt sind, gehört das Regieren ohne eigene Mehrheit in den Parlamenten vieler skandinavischer Länder längst zur Routine. In Norwegen ist jetzt die Mitte-Rechts-Regierung im Streit um eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin auseinandergebrochen. Die konservative Ministerpräsidentin bleibt dennoch im Amt. Die Einzelheiten von Carsten Schmiester.
Da waren es plötzlich nur noch drei. Im Streit um die Repatriierung einer mutmaßlichen IS-Anhängerin hat die rechtspopulistische Fortschrittspartei den Austritt aus der bisherigen Viererkoalition erklärt. Die Koalition hatte ursprünglich vereinbart, nur die Heimreise von Kindern norwegischer IS-Angehöriger zu unterstützen, nicht aber die von deren Eltern. Im aktuellen Fall hatte Ministerpräsidentin Erna Solberg aber gegen den Protest der Populisten eine Ausnahme aus humanitären Gründen durchgesetzt. Die Mutter, die mehrfach in IS-Propagandafilmen zu sehen war, hatte sich geweigert, ihren offenbar schwer erkrankten 5-jährigen Sohn aus einem Lager in Syrien allein nach Oslo reisen zu lassen. Seit dem Wochenende ist die 29-Jährige mit Sohn und einer kleinen Tochter zurück in der Heimat. Sie kooperiere mit den Sicherheitsbehörden, erklärte die Polizei heute. Was Siv Jensen, Chefin der Fortschrittspartei, aber nicht mehr von ihrem Entschluss abbringen konnte, die Reißleine zu ziehen. Seit Jahren war die Politik von Kompromissen geprägt, auch wenn es einiges gab, worauf wir stolz waren. Dann diese Sache mit der terrorverdächtigen IS-Frau. Wir waren immer bereit, unschuldige Kinder heimzuholen, aber wir machen keine Kompromisse bei Leuten, die sich freiwillig einer Terrororganisation angeschlossen haben. Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Erna Solberg verliert mit Jensens Abgang und dem Verlust des populistischen Koalitionspartners die Mehrheit im Parlament. Sie hatte nach der Wahl 2017 mit der Fortschrittspartei zunächst eine Minderheitsregierung gebildet, der dann Christdemokraten und die sozialliberale Venstre-Partei beigetreten waren. Nach dem Ausstieg der Fortschrittspartei ist nun unklar, wie es politisch weitergeht in dem Land. Zusammen mit Christdemokraten und Venstre dürfte Solberg aber versuchen, ihre Regierungsarbeit fortzusetzen. Was ohne eigene Mehrheit und möglicherweise oft auch gegen den ehemaligen Koalitionspartner allerdings schwierig wäre. Ich habe Respekt davor, dass die Fortschrittspartei eine andere Position einnimmt, denn es war eine schwierige Sache. Für mich war es wichtig, den Jungen nach Hause zu holen und ihm hier zu helfen. Ich will den Standpunkt der Fortschrittspartei nicht bewerten, aber ich konnte nicht anders handeln, auch um die Regierung nicht zu gefährden. Die einwanderungskritischen Populisten erhoffen sich von dem Ausstieg aus der Regierung ein Jahr vor Neuwahlen in Norwegen offenbar eine Schärfung ihres Profils. Die Partei hatte bei den vergangenen Parlamentswahlen noch 15% der Stimmen bekommen, ist aber laut Umfragen seither auf aktuell etwa 10% zurückgefallen. Ihre Vorsitzende Jensen hat sich offenbar vorgenommen, den Abwärtstrend zu stoppen. Mindestens. Ich habe die Fortschrittspartei in die Regierung geführt und heute entschieden, dass wir aus der Regierung ausscheiden. Die angespannte Situation hat sich über eine längere Zeit aufgebaut. Jetzt ziehen wir die Konsequenz. Denn es ist meine Aufgabe, die Interessen der Partei bestmöglich zu wahren. Und das ist die beste Antwort darauf.
Carsten Schmiester. Die Volksrepublik China ist mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt. Angesichts dieser Tatsache scheint die Zahl von inzwischen etwa 200 bestätigten Fällen einer neuen Lungenkrankheit auf den ersten Blick nicht weiter besorgniserregend. Und doch sind die chinesischen Gesundheitsbehörden alarmiert. Aus Peking Axel Dorloff.
Fast 140 neue Fälle übers Wochenende. Erstmals sind dabei auch in Peking 2 Fälle der Lungenkrankheit bestätigt worden. Zudem ist eine Person in der 15-Millionen-Stadt Shenzhen in Südchina positiv auf das neue Virus getestet worden. Alle 3 hatten sich zuvor in der Stadt Wuhan aufgehalten, in der das neuartige Coronavirus zuerst nachgewiesen worden war. Ein Großteil der insgesamt rund 200 Fälle konzentriert sich auch weiter auf Wuhan. 9 Patienten seien dort in einem kritischen Zustand, teilte die örtliche Gesundheitsbehörde mit. Als Zentrum des Ausbruchs wird weiter der Fischmarkt in Wuhan vermutet. Kritiker werfen den Behörden in China eine schlechte und unzureichende Informationspolitik vor. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums in Peking, Gang Shuang, trat dem heute entschieden entgegen. Seit dem Ausbruch ist China in sehr ernster und professioneller Art und Weise damit umgegangen. Wir verfolgen einen strikten Plan zur Prävention und Kontrolle, wir betreuen die Patienten so gut wie möglich und wir treiben die medizinische Untersuchung des Coronavirus voran. Gleichzeitig haben wir betroffene Länder und die Weltgesundheitsorganisation informiert. Ebenso stehen wir in enger Kommunikation mit Hongkong und Taiwan. In China beginnt in dieser Woche die große Reisewelle für das chinesische Neujahrsfest. Die Behörden haben bislang keine Reisebeschränkungen erlassen, die Vorsichtsmaßnahmen aber erhöht. In Hongkong wurden unter anderem Fiebermessstationen für ankommende Reisende eingerichtet. Die Stadt war 2003 besonders hart vom SARS-Virus betroffen, durch das damals schätzungsweise bis zu 1000 Menschen starben. In Hongkong tragen die Menschen derzeit verstärkt einen Mundschutz, so auch diese Hongkongerin. Ich trage im Moment immer eine Maske und ich vertraue den Behörden nicht. Die Zentralregierung hat Kontrolle über die Medien. Die können uns alles erzählen, auch Fake News. Deshalb vertrauen wir auch den Medien nicht. Britische Experten vom Imperial College in London gehen davon aus, dass die Ausbreitung der Krankheit viel größer sein könnte, als bislang von den chinesischen Behörden bestätigt. Nach Berechnung der Wissenschaftler könnte die Zahl der Fälle bei mehr als 1700 liegen. Der neue Virus stammt aus derselben Familie von Coronaviren, zu der auch das schwere akute Atemwegssyndrom SARS gehört. Die Behörden in Wuhan betonen, dass sie seit Tagen Infrarotthermometer an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen Passagierterminals in der Stadt einsetzten. Großveranstaltungen würden außerdem stärker beobachtet oder gleich ganz abgesagt.
Aus Peking Axel Dorloff. Auch wer ansonsten das Treiben am britischen Königshof eher gelangweilt verfolgt, kann sich derzeit dem aktuellen Geschehen im Buckingham Palace kaum entziehen. Das Drama um Harry und Meghan ist Stoff nicht nur für die bunten Blätter. Heute wurde ein neues Kapitel der royalen Soap aufgeführt. Aus London dazu Imke Köhler.
Mit einer so rigorosen Entscheidung des Palastes hat Prinz Harry offenbar nicht gerechnet. Er wollte zwar kürzer treten, aber nicht ganz aus der Firma, wie das Königshaus genannt wird, ausscheiden. Aber halb drin, halb draußen, das wird es nicht geben. Harry hat das nun erstmals öffentlich kommentiert.
Once Meghan and I were married, we were excited. We were hopeful and we were here to serve. For those reasons, it brings me great sadness.
Als Meghan und ich geheiratet haben, waren wir begeistert und voller Erwartungen. Wir sind hier gewesen, um zu dienen. Deshalb bin ich sehr traurig, dass es so weit gekommen ist. So Harry gestern Abend beim Dinner eines Wohltätigkeitsverbands und er fügte an:
Our hope was to continue serving the Queen, the Commonwealth and my military associations, but without public funding. Unfortunately, that wasn't possible.
Wir hatten gehofft, weiterhin der Queen, dem Commonwealth und meinen militärischen Vereinigungen dienen zu können, nur ohne öffentliche Gelder. Leider war das nicht möglich. Harry ließ in seiner Rede durchblicken, dass er schon seit Jahren mit seiner Rolle zu kämpfen hatte und sprach die Macht der Medien an, deren Berichterstattung zuletzt wohl vor allem Meghan sehr zugesetzt hat. Großbritannien sei aber das Land, das er liebe, meinte Harry, und er und seine Frau würden weiterhin ein Leben im Dienste des Gemeinwohls führen. Für die britische Gesellschaft ist der Abgang von Harry und Meghan so bedeutend, dass sich sogar der Premier dazu geäußert hat, wobei die Politik mit Stellungnahmen zur Königsfamilie immer äußerst zurückhaltend ist. Und so wünschte Boris Johnson dem Paar alles Gute und sagte dann, sehr pragmatisch:
I said before that the royal family has been around a very long time, will find a way forward and I'm sure it will.
Er habe schon vorher gesagt, dass es die Königsfamilie schon sehr lange gebe und dass sie ihren Weg finden werde. Und er sei sicher, dass sie ihn finden werde, so Johnson. Keine Unterstützung und keine netten Worte dagegen von Meghans Vater Thomas Markle. Er nutzte ein TV-Interview für einen Frontalangriff.
This is like one of the greatest long living institutions ever. They're making it shabby. They're turning it into a Walmart with a crown on it.
Die britische Monarchie sei eine der großartigsten, ältesten Institutionen überhaupt. Und Harry und Meghan würden sie nun schäbig aussehen lassen und sie in einen Walmart mit Krone verwandeln. Damit nimmt der Vater der Herzogin offenbar Bezug auf die Art und Weise, wie Harry und Meghan künftig Geld verdienen wollen. Das Paar darf seine königlichen Titel nicht vermarkten. Es will aber mit Sussex Royal eine Premium-Marke schaffen, um unter diesem Label dann Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Ob es wirklich dazu kommt, ist noch offen. Denn auch wenn Harry und Meghan Herzog und Herzogin von Sussex bleiben, der Zusatz Royal würde jetzt nicht mehr stimmen, meinen Königshausexperten. Harry und Meghan haben vom Palast ein Jahr Zeit bekommen, um Strukturen für ihre finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen. Nach diesem Jahr soll dann alles auf den Prüfstand.
Imke Köhler. Und nun wie immer an dieser Stelle unsere Presseschau heute von und mit Jörg Christian Schillmöller.
Und das große Thema in den Zeitungen ist und bleibt die Libyen-Konferenz, verbunden mit der Frage, was das Treffen eigentlich gebracht hat. Es ging ein bisschen hoppla hopp mit dem Berliner Libyen-Gipfel, findet das Flensburger Tageblatt. Kaum angekündigt, war er auch schon wieder vorbei und das mit einem beachtlichen Erfolg. Es gibt wieder Hoffnung für Libyen, schreiben auch die westfälischen Nachrichten. Deutschland hat mit dem Gipfel die Initiative ergriffen. Geradezu euphorisch klingt der Donaukurier. Es ist ein großer, stiller Triumph für die Bundesregierung, dass nun buchstäblich alle Parteien, die irgendwie in den brandgefährlichen Konflikt involviert sind, auf das Verhandlungsgeschick der Kanzlerin setzen, um den libyschen Knoten endlich zu durchschlagen. Weder Putin noch Erdogan noch der US-Außenminister wären nach Berlin gekommen, wenn sie eine bessere Idee gehabt hätten. Viel kritischer gibt sich die Nordwestzeitung. Russland und die Türkei werden sich ihren Einfluss nicht mehr beschneiden lassen, egal wie viel Papier in Berlin beschrieben worden ist. Angesichts der russischen und türkischen Präsenz und einer dysfunktionalen Bundeswehr sind interventionistische Gedankenspiele in Deutschland regelrecht lachhaft. Auch die Süddeutsche Zeitung macht sich keinerlei Illusionen. Wer wie Türken, Russen und Emirater unter Bruch des Völkerrechts den Bürgerkrieg in Libyen befeuert hat, ist mit einem Platz am Verhandlungstisch belohnt worden. An diesem Tisch konnte es ein Resultat nur geben, weil das PAD im Stellvertreterkrieg von allen Seiten erkannt wurde. Die Neue Osnabrücker Zeitung urteilt, es müsse, Zitat, möglich sein, deutsche Soldaten im Rahmen einer international legitimierten Libyen-Schutztruppe einzusetzen. Das Argument, man dürfe den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen, sprich müsse auf einen stabilen Waffenstillstand warten, zieht nicht. Aus Sicht der Mitteldeutschen Zeitung aus Halle geht es zunächst nicht darum, Soldaten nach Libyen zu schicken. Die EU täte besser daran, ihre Marinemission Sophia wieder aufleben zu lassen, um Schiffbrüchige im Mittelmeer zu retten. In der Konsequenz heißt das aber, die Flüchtlinge müssen nach ihrer Rettung durch EU-Schiffe auch in der EU aufgenommen werden. Das dürfte das größte Problem werden. Und zum Schluss noch zu einer Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums. Demnach steigert der Ausbau der Ganztagsbetreuung die Erwerbstätigkeit von Müttern und spült so einen Teil der Kosten zurück in die Staatskasse. Der Mannheimer Morgen reagiert zwiespältig. In Ganztagsbetreuung zu investieren ist zweifellos gut angelegtes Geld, damit sich bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter etwas verbessert. Auch für die Bildungschancen von Kindern aus sozial schwachen Haushalten. Fakt ist aber ebenso, der Rechtsanspruch könnte nicht nur an den noch fehlenden Mitteln scheitern, sondern auch am Personalmangel. Lehrer werden fast überall dringend gesucht. Die Kosten-Nutzen-Rechnung des jüngsten Giffey-Gutachtens klammert augenscheinlich auch dies aus. Es steht auf sehr wackeligen Füßen.
Vielen Dank, Jörg-Christian Schillmöller. Und mit dieser Presseschau aus unserer Nachrichtenredaktion endet diese Sendung. Der neue Tag beginnt hier im Deutschlandfunk nach den Nachrichten um 0 Uhr mit unserer Kultursendung Fazit. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Das Team dieser Sendung wünscht Ihnen eine geruhsame Nacht.